podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Where the best wrestle. Was ging diese Woche ab bei AEW? Wir sprechen über alle Ergebnisse, Entwicklungen und natürlich das Geschehen im Ring. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Review zu AEW Dynamite.
Hi guys!
Donnerstag, 2. Oktober, ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Und falls ihr euch jetzt fragt, okay, die Abmoderation, die Worte, die kenne ich, aber die Stimme, die passt irgendwie gar nicht dazu. Ja, könnte dran liegen, dass der Tobi sich einfach gedacht hat, nö, ich fahre jetzt mal in Urlaub, ich habe gar keinen Bock mehr hier auf Dynamite. Ich bin erstmal in Kanada, ich lege meine Füße hoch, ich schippe ein bisschen auf ein paar Seen rum und lasse mich hoffentlich nicht von irgendwelchen Bären fressen. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir übernehmen jetzt mal die Review hier. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich nicht nur mich, das wäre ein bisschen langweilig, sondern der Tobi hat rumtelefoniert. Ich habe mich vor 2 Wochen gefragt, okay, mit wem mache ich denn die Review? Wer könnte sich dann dafür anbieten? Und der Tobi hat telefoniert und ich sage euch eins, diese Konstellation könnte wirklich die wildeste Konstellation der Podcast-Geschichte sein. Tobi hat telefoniert und mir die absolute Fachexpertise an die Seite gestellt. Es ist mir eine persönliche Freude, meinen Gast begrüßen zu dürfen für diese Review. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Ich sage Hallo an TJ, aka Alexander Bedranowski. Hi!
Alright, Brother Friends und Sister Friends. Ja, Niki, was ist denn das für eine Frage? Wer könnte da passen bei dieser Episode? Natürlich ich, 6 Jahre AEW. Wir feiern Geburtstag. Ich war hier bei Spotfight von Tag 1 an mit dabei bei den Reviews. Ich habe sehr, sehr viele Episoden von Dynamite gesehen. Hunderte Episoden. Und ich habe auch sehr viele reviewed und bin gespannt, jetzt heute über diesen Geburtstag zu reden. An einem Tag, der für mich auch ein Jubiläum ist. Heute, auf den Tag genau heute, vor 15 Jahren, stand ich das letzte Mal in einem Ring.
Oha, 15 Jahre ist schon her, ist schon eine lange Zeit jetzt, ne?
Ja, und es gibt jemanden, der hat mich mal live gesehen bei einer Show und ich glaube, den holen wir hier auch noch rein in die Review.
Den wollen wir auch noch reinholen. Das heißt, wir sind heute vielleicht gar nicht zu zweit, sondern wir haben den Mann, den ich ja irgendwie, also wir haben so ein bisschen so eine parasoziale Beziehung. Irgendwie haben wir schon miteinander gesprochen, aber irgendwie haben wir noch nicht direkt miteinander gesprochen. Immer nur, der eine war in der Review, dann hat der andere irgendwelche Sachen dazu gesagt. Ich begrüße den Aaron. Hallo.
Ja, wunderschönen guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf, vor allem in dieser absoluten Traumkonstellation. Und das Lustige ist, auf der einen Seite hatte ich vor 15 Jahren mal eine Unterredung mit TJ auf einem WXW-Event, lustigerweise in Oberhausen. Und zu Niki pflege ich eine parasoziale Beziehung, in dem wir uns einfach nicht in den Reviews sehen, sondern uns immer nur verpassen. Von dem her freue ich mich, dass wir es hier quasi möglich gehabt oder gemacht haben, dass ich auch dabei sein darf und wir alle unsere Gedanken zum Besten geben können. 6 Jahre Dynamite, wie könnte es besser sein? Das ist eine ganz schön lange Zeit und wie die Zeit verfliegt.
6 Jahre Dynamite, ihr habt es weiter angesprochen. Ich glaube, wir haben alle von Anfang an mitgeguckt. Ne? Bei Aaron, bei dir weiß ich es nicht sicher, aber ich gehe einfach mal stark davon aus. Wir haben alles wirklich mitgenommen. Wir kennen jetzt die Liga langsam in- und auswendig. Und AEW hat heute Geburtstag gefeiert. Und die Frage war, okay, Dynamite, was war denn so der Moment, der bei uns hängen geblieben ist? Und da würde ich einfach mal das Wort an TJ geben. TJ, wenn du dich zurückerinnerst, deine hunderten Podcasts, die du für Dynamite gemacht hast, für Spotlight gemacht hast, was war denn so der Moment, der dir wirklich hängen geblieben ist, wo du jetzt noch zurückdenkst und sagst, boah, der Dynamite-Moment, der war es wirklich.
Yes, es gibt einen Moment, da habe ich selbst gar nicht die Review dazu gemacht, aber der Moment hat sich eingebrannt in meinen Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ein so bockstarkes Visual war. Ein Bild, wenn du es einmal gesehen hast, du vergisst es nicht. Der Hangman Adam Page, er sitzt vor dem lichterloh brennenden Haus von Swerve Strickland in seinem Schaukelstuhl. Das ist ja so, ne, ich hab den Blick eines Producers, ich achte auf sowas, Bilder, die einfach groß sind, die ohne Worte etwas erzählen. Und das war mit meinen Augen betrachtet das stärkste Bild in 6 Jahren AEW Dynamite.
Das war ein sehr starker Moment. Ist ja auch in etwas jüngerer Vergangenheit so. Ne? Mal Aaron fragen. Aaron, was sagst du? Ist deiner auch so eher aus der jüngeren Vergangenheit oder gehst du ein bisschen weiter zurück?
Es ist lustig, weil es wäre tatsächlich exakt derselbe Moment, der sich bei mir auch in den Kopf eingebrannt hat, weil ich noch eine stärkere Verbindung zu diesem Moment habe, weil ich einfach dadurch auch noch viel mehr Emotionen in einem Match, wo ich auch live vor Ort war in Chicago bei dem Lights Out Steel Cage Match, was darauf gefolgt hat vor Ort war und sich dieses Visual eben nicht nur eingebrannt hat, sondern ich das mit Freunden in den USA vom TV verfolgt hat, die nicht so viel mit Wrestling zu tun haben, die gesagt haben, um Gottes Willen, was ist da möglich? Das ist wirklich cineastisch. Ist das heute Wrestling? Und deswegen war das für mich auch ein grandioser Moment. Ich will aber nicht ganz abstinken. Ich habe mir, weil ich es befürchtet habe, dass das tatsächlich kommt, noch einen anderen Moment rausgesucht. Ich habe es befürchtet, weil der Moment einfach viel zu gut war. Und zwar, es sind eigentlich zwei Momente und es ist quasi kurz vor der ersten Forbidden Door, wo zwei Leute durch eben besagte Tür durchgetreten sind. Zum einen mal Will Ospreay und zum anderen ein Switchblade Jay White. Einfach aus dem Grund, weil das für mich die Grenzen dessen, was möglich ist bei AEW, im Gegensatz zu WWE, die nicht solche Kooperationen macht, einfach nochmal übertrumpft haben und wir da dort einfach Traummatches zu Gesicht bekommen können, die uns vorher so nicht möglich oder nicht zugänglich waren.
Ja, damals, als die Forbidden Door noch wirklich verbunden war und wir nicht einfach alle durchgelaufen sind, wie sonst was. Ja, okay, sonst hätte ich jetzt noch die dritte Idee reingebracht und zwar bei mir ist ein ganz anderer Moment. Und zwar erinnere ich mich, ich meine, es war die erste große Show im Arthur Ashe Stadium. Kenny Omega gegen Bryan Danielson. Oh, und zwar die Momente vor dem Match. Beziehungsweise der Ringgong war vielleicht schon, aber sie stehen sich gegenüber im Ring und die Leute chanten einfach, wie krass das eigentlich ist, was da gerade passiert, was wir da sehen. Weil da hat niemand mitgerechnet. Die beiden wahrscheinlich besten Wrestler dieser Generation aufeinandertreffen lassen in einem Ring. Das war krass. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Also ich glaube, da haben wir drei sehr starke Momente bei Dynamite rausgeholt.
Eure Aufgabe. Nicht nur du. Nicht nur du kriegst da Gänsehaut. Also bei diesem Match, da war ich nämlich auch am Überlegen, wähle ich einen Moment oder wähle ich ein Match? Hätte ich ein Match gewählt, wäre es auch genau dieses gewesen. Das erste Mal im Arsch. Arsch, Arsch, ich kann es nicht aussprechen.
Das im Arsch. Vielleicht in Kommentare nicht Arsch schreiben, vielleicht wird das dann geblockt, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt bitte in die Kommentare einmal schreiben, was war denn euer Lieblingsmoment von Dynamite? Das würde uns sehr interessieren. Schließt ihr einem von uns euch an oder habt ihr vielleicht noch einen Moment, den wir jetzt auch gar nicht auf dem Zettel haben? Ne? Ich meine, es sind da wirklich viele Shows gewesen, da kann wirklich einiges zusammenkommen. So, wir wollen aber heute über Dynamite sprechen. Wir sind in einer neuen Halle, wir gehen rein. Wir hatten ja vor kurzem diese Residency in Philly. Und jetzt seit 2-3 Wochen, bin mir nicht mehr sicher, wieder on Tour. Und wir haben jetzt diesmal in dieser Halle Dynamite geschaut. TJ, du als Mensch, der wirklich auch das Auge für das, was um den Ring herum steht, hat. Wie fandst du denn das Setting vor Ort? Wie fandst du die Halle? War ja schon ein bisschen anders.
Vielleicht unpopular opinion. Mir hat's gefallen. Also es war ein Hard Rock Café. Und wir waren hier, wo waren wir? In Las Vegas, glaube ich. Casino war einmal das Motto der Show.
Hollywood, Florida.
Hollywood, ja. Alles das Gleiche. Irgendwo, wo es warm war, waren wir in einem Hard Rock Café. Also ein größerer Saal innerhalb eines Hard Rock Cafés. Das sah interessant aus, war aber, wenn du auf die Hardcam achtest, nicht ganz so ideal, weil von der Hardcam aus betrachtet sah es leerer aus, als es eigentlich war. Generell, es war so ein bisschen geformt wie ein Amphitheater, also du hattest nicht an allen vier Seiten Publikum, sondern mehr so an 2,5 Seiten und ja, das ist ein Look, die einen mögen es, die anderen nicht. Ich mag es, weil es so ein bisschen was Kleineres, Intimeres hatte vom Vibe her.
Ah, und gehst du da mit oder
fandest du es kacke? Also ich finde das Setting immer gut, wenn AEW einfach nicht in diese 0815 Hallen geht, wo einfach der View immer etwas anders ist. Was ich einfach dieses Mal ein bisschen herausstechend fand, ist, dass ich hinter den Kommentatoren scheinbar nicht direkt sitze befunden haben und dass immer wieder andere Leute dorthin gelaufen sind und quasi sozusagen dieses Visual reingelaufen sind, was die Kommentatoren mit sich gebracht haben. Nichtsdestotrotz, was ich auch sehr cool fand, wir hatten eine Entrance Ramp, die wirklich wieder bis zum Ring geführt hat, also ein bisschen Oldschool Dynamite Look, das gefällt mir tatsächlich auch immer sehr gut. Von dem her, mir gefällt das Setting. Zum Publikum an sich können wir gern später noch was sagen von dieser Ausgabe.
Das können wir, weil wir gehen jetzt auch nach 10 Minuten auch wirklich mal in die Show rein, die mit wirklich 2,5 Stunden mal wieder wirklich komplett bis zum Platzen aufgebläht war. Also wir müssen da jetzt wirklich ein bisschen durchgehen. Also wir beginnen mit dem Trios-Match. Josh Alexander und die Young Bucks gegen Kenny Omega und Brodido. Ja, Kenny Omega ist wieder da. Einfach so, here we go. Vor ein paar Wochen noch rausgeschrieben wegen einem Brainbuster durch den Tisch, wenn ich mich richtig erinnere. Und was soll ich sagen, er ist jetzt wieder hier, er tritt mit Brodido zusammen gegen seine ehemaligen Partner, die Young Bucks an. Aaron, warum ist der Kenny jetzt auf einmal wieder da?
Ich bin schwer verwirrt, vor allem wenn wir über Presentation sprechen und darüber, dass ein Kenny Omega sich immer gewünscht hat, auch parallel quasi zu einem Roman Reigns präsentiert zu werden. Er kommt einfach zurück. Ich meine, es spricht dafür, ja, er fädelt jetzt gegen die Don Callis Family, allerdings hat man sich hier einfach einen Moment meiner Ansicht nach komplett vermasselt, indem man einen Kenny Omega einfach größer zurückbringt, bombastischer, cineastischer. Und ganz ehrlich, es ist halt, er ist halt einfach da, ja, aber er wirkt nicht wie der Kenny Omega, der das Zugpferd im Moment von AEW Dynamite sein kann und auch sein will.
Ja, das Tragische an der Stelle ist ja, man hat einige Minuten TV-Zeit investiert vor diesem Match, allerdings für die Young Bucks, weil die waren dann im Casino unterwegs und die haben gesagt, hey, wir wollen das Geld, was wir hier dabei haben, verdoppeln, damit wir den größten Entrance aller Zeiten haben mit Feuerwerk, wie ihr es noch nie gesehen habt. Haha, und dann war die Pointe, sie haben das Geld verzockt. Da hatte man die Zeit, weißt du, irgendwie eine Story von den Young Bucks zu erzählen. Deswegen habe ich auch gedacht, wir wären hier in Las Vegas wegen Casino und so. Und Kenny, der kommt halt einfach raus. Fand ich auch underwhelming tatsächlich, Niki.
Ja, zumal er wirklich herausgenommen wurde. Ist jetzt nicht so, dass er einfach jetzt für ein paar Wochen weg war, sondern er wurde ja legit rausgenommen von Fletcher. Und jetzt kehrt er in einem Match zurück. Ja, okay, wir haben irgendwie Don Callis da mit drin hängen, aber irgendwie so richtig storyline-technisch passt das nicht. Wenn man natürlich sich die Ansetzung anschaut mit den Young Bucks, Kenny Omega, wir sind beim 6-Jahres-Debüt, Anniversary, da kann man natürlich sagen, okay, die Young Bucks und Kenny irgendwie in einen großen Spot gehören die rein. Ob das jetzt hier der Spot war, weiß ich nicht. Ja, TJ hat angesprochen, die Bucks, die waren vorher noch im Casino, haben sich ihr Geld verdoppelt, beziehungsweise haben ihr ganzes Geld verzockt. Also basically das, was wir vor 2 Wochen schon erwartet haben, sind jetzt die Broken Bucks, die auch gar keinen Entrance jetzt mehr bekommen. Und genau, das Match ist wirklich genau das Match, was man so erwartet, wenn man dieses Match auf dem Papier sieht. Also Kenny startet, die Faces sammeln ein paar Erfolgsmomente. Es gibt das Macarena von Kenny und Bandido. Brody King hat immer noch keinen Bock. Also ich bin gespannt, wann der Pop kommt, wann dieser Typ dann mal Macarena mittanzt. Kenny später im Match mit dem Sprung nach draußen auf die Bucks. Allgemein Kenny, muss ich sagen, heute nicht auf Schonkurs unterwegs. Also der war schon, der hat schon Gas gegeben, der hat schon rausgehauen, der hat sich nicht irgendwie geschont. Die Körpermitte ist dann halt der Grund, okay, weshalb die Heels jetzt die Oberhand gewinnen können. Die machen Kenny dann ordentlich kaputt, bevor er durch den Hot Tag Brody King reinholt, der dann aufräumen darf. Es folgt ein Triple Pile Driver im Ring, 1-2 Kickout. Herzlich willkommen bei AEW. Am Ende ist es die Powerbomb von Kenny an Alexander, gefolgt von mehreren V-Triggern und einem One-Winged Angel. 1-2-3, that's it. All in all, jetzt wie gesagt, ein ausgeglichenes 16-minütiges Match. War dann doch, als ich die Matchzeit mir angeschaut habe, länger als ich dachte. Ich war dann doch unterhalten. Aber ich würde sagen, es war genau das, was man bei der Ansetzung erwarten konnte, oder TJ?
Ja, definitiv. Es war Popcorn-Wrestling und für mich auch spannend an der Stelle zu sehen, wie gibt sich Kenny in diesem Match? Hat er irgendwelche sichtbare Schwächen? Aaron, mir ist eine aufgefallen bei diesem Reverse Hurricane Rana. Da ist er sehr unglücklich gelandet, so auf der eigenen Schulter- und Kopfpartie. Das war nicht ganz so sauber. Ansonsten, wie hast du ihn wahrgenommen und generell das Match?
Ich habe ihn auf jeden Fall wieder spritziger wahrgenommen als vorher. Als er doch rausgeschrieben wurde, hatten wir sich uns auch im Podcast schon gefragt, war das jetzt so der Peak von Kenny Omega, an dem wir schon vorbei sind? Gibt er sich jetzt wirklich immer in diesen Matches nicht mit dieser Schnelligkeit, nicht mehr mit dieser Dynamik? Nichtsdestotrotz hat er hier mir wieder besser gefallen, was ich dann nach so einem Comeback auch irgendwo erwarten kann, wenn man ja einfach mal hinblickt, wohin läuft Storyline-technisch. Nichtsdestotrotz, One Winged Angel, Dominanz am Ende, ist für mich dann durchaus etwas, wo man sagen kann, okay, man scheint auch für den nächsten Pay-Per-View mit ihm zu planen. Zumindest so mein Gefühl nach diesem Match.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Was machen wir mit Kenny jetzt bei den Pay-Per-Views? Und ich möchte, es tut mir wirklich leid für die Leute, die Josh Alexander sehr gerne mögen und ich finde den auch gut, der ist gut im Ring, aber ich weiß nicht, ob ich ein Singles-Match von Josh Alexander und Kenny Omega brauche auf einer Pay-Per-View-Card. Also da mal schauen, was da auf uns zukommt. Nach dem Match, Brodido geht schon mal raus feiern, die haben auch keinen Bock mehr auf Kenny, die gehen einfach weg, ciao. Und Josh Alexander greift an Kenny von hinten an, der hat gar keinen Bock, der will Rache für seine Niederlage. Aber dann ertönt die Musik vom Jurassic Express. Die machen sich ganz entspannt auf dem Weg zum Ring, laufen so da lang, während Kenny im Ring immer noch von Alexander komplett auseinandergeschraubt wird. Und die geben sich auch gar keine Mühe als Faces, da wirklich sehr schnell reinzuflitzen und ihm irgendwie zu helfen. Die machen dann den Save gegen die Heels, Kenny mit dem Snapdragon an Alexander. Und dann haben wir im Ring so ein bisschen, ja, ich würde es kleine Zwistigkeiten nennen zwischen Jack Perry und Omega. Die sind sich nicht so grün. Ja, das fand ich aber gut, dass wir das ein bisschen aufgegriffen haben, dass mit der Elite damals, dass das alles irgendwie so ein bisschen in die Brüche gegangen ist. Jack Perry, der ja da wirklich viel Mist gebaut hat. Das fand ich einfach stark. Und genau, die Bucks und Jurassic Express prügeln sich dann auch einfach raus und Kenny Lee steht dann alleine im Ring, nimmt sich ein Mikrofon in die Hand, eigentlich komplett kaputt, aber gut, er möchte halt auch noch was sagen. Und er sagt, 6 Jahre Dynamite, er ist hier von Tag 1 an, er hat alles gesehen, die höchsten Höhen, die tiefsten Tiefen, er dankt jedem, der heute in dieser Halle ist, egal ob das jetzt sein erster Tag war, egal ob es seit dem ersten Tag da sind. Leider hat er nicht mehr so viel Zeit, er kann nicht mehr so viel sagen, er sagt trotzdem noch Danke, Tschüss. Und plötzlich geht das Licht aus.
Aber was ich noch erzählen wollte, meine Nichte kämpft sich ja ganz schön das Studium. Semesterbeitrag, Laptop, Bücher, Software, Handy, Internet. Ey, so ein Master ist echt teuer.
Ach, sag ihr, sie kann sich das zurückholen.
Ja, du meinst von der Steuer absetzen, ne? Aber sie verdient ja nicht.
Egal, Zauberwort Verlustvortrag. Macht sie ganz einfach mit Wieso Steuer. Und wenn sie dann arbeitet, heißt es Katsching.
Das geht?
Safe, Wieso Steuer.
Hol dir dein Geld zurück.
Jetzt kostenlos ausprobieren.
Und ich dachte mir, okay, jetzt kriegen wir den Gegner. Okay, mal gucken. Licht aus heißt immer, da kommt gleich wer. Dann geht das Licht wieder an. Und dann steht ein Mann mit schwarzer Maske im Ring. Ich denke so, die Maske, die kenne ich. Und ganz langsam setzt er diese Maske ab. Und Leute, wirklich kein Scheiß. Auf einmal steht Andrade im AEW-Ring. Ich habe gedacht, okay, ich muss noch mal gucken, ob ich wirklich die richtige Dynamite hier rausgekramt habe. Ich muss gucken, ob das wirklich die Dynamite von gestern war. Andrade ist zurück bei AEW. Fulltime. Die Crowd? Lauter Holy Shit Rufe. Der Moment hat funktioniert. Andrade attackiert jetzt Kenny. Dann kommt Don Callis in den Ring. Und natürlich gehört auch ein Andrade jetzt zur Don Callis Family. Ich möchte einmal kurz den Rundown geben von Andrade, weil ich es nicht glauben konnte. Ich habe es recherchiert. März 2021 wird Andrade von WWE entlassen. Im Juni 2021, also 2 Monate später, schlägt er bei AEW auf. Da bleibt er dann bis Dezember 2023, wo er dann AEW verlässt. Im Royal Rumble 2024 kehrt er bei WWE zurück. Im September 2025 wird er von WWE entlassen, beziehungsweise verlässt WWE. Und im Oktober 2025 ist Andrade jetzt zurück bei AEW. Wir hätten über so viel sprechen können bei dieser Dynamite-Ausgabe, Aaron. Und jetzt sprechen wir über Andrade.
Es ist sinnbildlich dafür, für mich, wie dieses ganze Opening-Segment einfach auch überladen war mit Dingen, ja, die man eigentlich gar nicht so auseinanderklamäustern kann, im Sinne von, da war der Jurassic Express, wie du vorher gesagt hast, aber es interessiert zu diesem Zeitpunkt niemand mehr, obwohl auch das als großer Return angekündigt war, der Jurassic Express, sondern da steht einfach jemand, der vor ein paar Wochen noch bei SmackDown aktiv in einem Tag-Team-Match stand, beziehungsweise auch beim SummerSlam diese angetreten ist, und es fühlt sich wirklich surreal an, so als wäre er gar nicht weg gewesen. Es ist meiner Ansicht nach ein Meisterstreich auch von ihm, so gefragt zu sein. Ich hätte eher mit einem Dual-Contract zwischen CMLL und AEW, wie jetzt ja auch einige ausgegeben werden mit Hechicero, gerechnet. Tatsächlich, der Mann hat sich Mühe gegeben, im Übrigen den ganzen Tag lang auf Instagram Fotos aus Mexiko gespammt, um das auch in irgendeiner Art und Weise zu sellen. Von dem her, da kann ich meinen sprichwörtlichen Hut quasi ziehen und muss einfach sagen, also mich hat's gecatcht. Selbst die Tatsache, dass er das 14. oder 13. Mitglied bei der Don Callis Family ist.
Aaron, da muss ich dir widersprechen in fast allen Punkten. Also ich glaube nicht, dass das ein Punkt ist, Andrade, er ist so heiß begehrt und deswegen Bäumchen wechsel dich. Ich sehe es ganz anders im Sinne von, keiner will ihn lange anstellen. Ja, er ist hier und dort bei einer Liga, aber dann immer nur für ein Jahr, 1,5 und dann ist er wieder weg. Klingt für mich nicht nach jemandem, mit dem du langfristig planst und den du allzu sehr vermisst, wenn du ihn immer wieder gehen lässt. Beide Companies haben ihn jetzt schon mehrmals gehen lassen. Oh, und ganz ehrlich, dass er hier Mitglied Nummer 39 in der Don Callis Family ist, das degradiert ihn in meinen Augen auch direkt. Also ja, er hat den großen Moment gehabt. Ja, das Publikum war into it. Da, du, wenn das Publikum jubelt, wer bin ich zu sagen, dass ich es doof fand? Aber ab dem Moment, wo halt dann nur einer von vielen ist innerhalb von diesem Stable, Niki, ich finde, das schwächt ihn ein bisschen. Wie siehst du das?
Ja, das definitiv. Also er hat halt jetzt so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, finde ich, auch verloren, dadurch, dass er jetzt auch in dieser Callis Family ist. Ich habe immer das Gefühl, diese Callis Family ist abseits von Takeshita und Fletcher, Okada vielleicht noch, einfach so ein Sumpf, wo du wirklich Leute einfach reinwirfst, die bleiben dann irgendwie hängen und die bewegen sich aber auch nicht mehr weiter. Also wenn wir uns überlegen, mit Trent damals, das war ein größeres Ding, sage ich jetzt mal, wo ist der eigentlich? So, und jetzt hast du halt dauerhaft Leute wie Rocky Romero und Lance Archer, die mit rauskommen. Das lässt halt dieses Stable auch nicht wirklich groß wirken. Ich meine, ja, du hast jetzt Pech gehabt mit Wardlow zum Beispiel, der hat sich jetzt wieder verletzt, so, der hätte vielleicht noch eine größere Nummer werden können in dieser Family, aber diese Family ist wirklich, die platzt aus allen Nähten. Also das ist keine Family mehr, das ist wirklich die Großfamilie mit Onkel und Tanten und Schwestern und Cousinen und alle. Also wir sprechen nachher auch da nochmal drüber tatsächlich, weil geht nicht anders. Und ich habe das Gefühl, es gibt keine Richtung. So, wir haben halt Andrade jetzt geholt, weil wir wissen, okay, Andrade kann gute Matches, wie alle bei AEW. Wir hauen ihn jetzt einfach mal in den Sumpf mit rein und ja gut, jetzt wird er halt vielleicht sein Match gegen Kenny Omega haben bei WrestleDream, weiß ich noch nicht. Aber diese Family ist an sich viel zu groß und hat für mich gar kein Standing mehr, oder Aaron?
Also für mich funktioniert das Ganze eigentlich auch nicht aus dem Standpunkt her, das muss langfristig funktionieren. Da bin ich ganz bei dir, TJ. Wird wahrscheinlich auch nicht langfristig funktionieren, weil er sich da durch diverse Sachen immer wieder disqualifiziert. Sondern für mich funktioniert es für den Moment, für genau das, wo sie ihn gerade brauchen. Mit den Schwächen von einem Swerve Strickland, der ausfällt, mit einem Will Ospreay, kann man hier schon mal einen Andrade für ein Match bei einem Pay-Per-View bringen, wo ich sage, er füllt die Rolle. Ob er in einer Don Callis-Family jetzt erstmal untergeht, das kann ich mir auch vorstellen. Nichtsdestotrotz, es ist diese Erfolgsformel, die wir aktuell längerfristig im Wrestling mal sehen. Wir haben ein starkes Heel-Stable, an dem sich so irgendwie die Babyfaces die Zähne ausbeißen. Plus wahrscheinlich sehr frühzeitig, Takeshita, kommen wir nachher auch nochmal vielleicht ganz kurz drauf zu sprechen, der dann rausturnt aus solchen Families und vielleicht dann sich eben auch als Babyface etabliert. Von dem her, für den Moment funktioniert es für mich, auch gerade Sprachbarriere überwinden von einem Andrade, was ihm ja auch bei der WWE immer so ein bisschen entgegengeweht ist. Da kann man mit einem Don Callis zumindest mal am Anfang nichts falsch machen. Gegenbeispiel wäre jetzt hier ein Josh Alexander, der davon seit seinem Start überhaupt nicht profitiert hat. Das kann ich aber auch nochmal gerne an TJ zurückspielen, wenn du darauf auch nochmal eingehen willst.
Ja, nee, ich würde nur auf die Sprachprobleme von Andrade eingehen. Also ich muss ja jetzt dem Tobi Gerechtigkeit tun, ne? Wenn der nicht hier ist bei Dynamite und lieber in Kanada. Wir haben ihn wieder gesehen, den Andrade El Idolo.
Jetzt müsste der Weber eigentlich kommen mit Idolo. Aber gut, gehen wir von Andrade zu den wirklich wichtigen Themen. AEW Dynamite wird 6 Jahre und das wird uns jetzt auch präsentiert. Und da war ich wirklich sehr stolz oder sehr, sehr froh, dass AEW das wirklich jetzt mal hinbekommt, dass sie das wirklich auch mal präsentieren, weil ich mich erinnere, wir hatten ganz viele Anniversary-Shows, wo gar nichts erwähnt wurde. Das hieß zwar, okay, wir haben das 4-Jährige, aber du hast es nicht gemerkt. Hier sehen wir jetzt ein kleines, kurzes Videopaket, was wirklich mal so die Highlights der Dynamite-Ausgaben so ein bisschen zusammenfasst. Und was ich bemerkenswert fand, da war sogar ein Cody Rhodes mit drin und ein CM Punk. Und da habe ich mir gedacht, oh, okay, also Cody Rhodes, okay, ja, von mir aus, die haben ja kein böses Blut und so, aber ein CM Punk da mit reinzunehmen, okay. Aber insgesamt war es ein sehr cooles Videopaket, was so, finde ich, alte Emotionen auch nochmal wiedergeholt hat. Und ich fand das von der Produktion her auch sehr stark, oder TJ?
Na, war das wirklich Cody Rhodes? Also wir haben gesehen, irgendjemand springt dann einen Moonsault von einem Käfig. Das passiert doch alle paar Wochen bei AEW, das hätte jeder gewesen sein können. Aber nee, cooler Move von AEW, dass sie sich da nicht lumpen lassen und den Pepsi Phil und Cody Rhodes in dieses Video, wenn auch nur kurz, einbinden.
Genau, wir sehen ein Backstage-Video demnächst von Mark Briscoe, der hat reflektiert. Mark Briscoe hat reflektiert, der hat sich in letzter Zeit nur um MJF gekümmert, das geht so nicht weiter. Er sagt, bei All Out hast du gesehen, MJF, dass es Konsequenzen hat, wenn du über meinen Bruder sprichst. Ich bin nicht selbstsüchtig wie du. Ich freue mich, wenn Cassidy heute den Titel gewinnen sollte. Er spielt auf das TNT-Title-Match an, was nachher noch folgt. Und MJF, du lieg mal auf deiner Couch, leck deine Wunden und zieh dir die Thumbtacks aus dem Arsch. Happy Anniversary. So, da frage ich mich jetzt, okay, Richtung für Mark Briscoe nach so einem wichtigen Match bei All Out. Auch gar nicht vorhanden. Also auch selbst TNT-Title-Ambitionen sind auch irgendwie nicht mehr so richtig zu sehen, oder Aaron?
Ich find's fürchterlich, was sie mit Mark Briscoe machen. Wirklich, ich bin ja einer, der die Agenda Mark Briscoe for World Title Shot schon seit Wochen hochhält und da auch einfach sagen muss, du hast ihn gegen MJF gewinnen lassen und du willst mir jetzt verkaufen, dass die klügste Wahl ist, ihn um den TNT-Titel aber nicht in die erste Reihe, sondern in die zweite Reihe hinter einen Orange Cassidy zu stellen und ihn auch nochmal selber aussprechen zu lassen. Hey, ja, ich habe ja quasi mein Qualifying-Match quasi um diesen Titel verloren. Also das funktioniert für mich nicht. Man hätte ihn glaubhaft um den World-Title reinpacken können und es ist einfach nur schade. Einfach nur schade, dass er jetzt wieder so ein bisschen rumkonglomeratet. Bin ich ganz ehrlich. Das ist einfach nur traurig. Vor allem, wenn du dir einfach auch den Weg anschaust, den Mark Briscoe hinter sich gebracht hat. Ja, vom Tag Team Wrestler zum Ring of Honor World Champ, zum glaubwürdigen Singles Competitor bei AEW. Also da muss man dann einfach auch schon mal eine Lanze dafür brechen. Ich meine, würde mich auch interessieren, TJ, jetzt mal von deiner Perspektive, wie schwierig ist es dann auch so diesen Weg von einem Tag-Team-Wrestler oder etablierten Tag-Team-Wrestler, der ein Mark Briscoe war, dann hin auch zu so einem Singles-Competitor auch zu schaffen? Würde mich wirklich interessieren, persönlich.
Das ist unglaublich schwierig. Also vor allem, wenn du Jahre und Jahrzehnte als Tag-Team unterwegs warst, da mal ausbrechen zu können. Das ist in den Köpfen der Zuschauer so fest verankert, dass du nur einer aus dem Tag-Team bist. Ey, wenn ich mir Jey Uso angucke, ich denke mir bis heute, ja, das ist der eine von den Usos. So, der hat es in all den Jahren nicht geschafft, für mich zum Main-Eventer heranzureifen. Und ja, schwierig und tut mir leid für Mark Briscoe. Also das ist auch, Niki, das ist so ein altes Phänomen bei Tony Khan, das sehen wir auch nicht zum ersten Mal, dass jemand mal kurz so Richtung Main Event gepackt wird, also auch mit einem Main Eventer wie MJF zusammen. Du darfst sogar den Sieg holen und Tony Khan denkt sich, cool, jetzt ist dieser Wrestler für immer heiß. Ja, nee, ist er nicht. Also wenn es kein Follow-up gibt, dann bleibt Mark Briscoe leider nicht heiß.
Ja, das Follow-up ist bei AEW wirklich unter anderem eine Krankheit, die du wirklich, glaube ich, nicht mehr los wirst. Also, dass das Follow-up nicht kommt. Also, das haben wir in verschiedenen Stories hier auch noch gesehen. Wir gehen mal weiter. Nach dem Video gehen wir direkt ins nächste Match. Es geht jetzt auch um diese TNT Championship. Kyle Fletcher trifft hier auf Orange Cassidy. Und wer sich jetzt fragt, okay, hä, Orange Cassidy, letzte Woche war noch Hologramm irgendwie im Gespräch. Großes Streak versus Title Match angekündigt. Ja, aber der hat sich das Knie zerschossen. Deshalb brauchen wir einen Ersatz und wer eignet sich besser dafür als die gerade zurückgekehrte Orange, Orange Cassidy. Orange Cassidy in der letzten Woche zurückgekehrt, habe ich gerade gesagt, und macht halt auch Thema Follow-up genau das, was ein Cassidy schon immer gemacht hat. Ja, da entwickelt sich gefühlt auch gar nichts mehr. Er rollt langsam in den Ring, versucht seinen Hosentaschenspot immer wieder, der will erst nicht gelingen. Fletcher kickt Cassidy dann komplett runter vom obersten Turnbuckle. Wir gehen dann hier auch in die Werbung. Und nach der Werbung steckt Fletcher überheblich die Hände von Cassidy in seine Hosentaschen, wo ich mir denke, Fletcher, das ist ein großer Fehler. Hättest du dich mal ein bisschen informiert, hättest du gewusst, das ist die Geheimwaffe. Du kannst ihm das doch nicht einfach so in die Hand geben. Ja, ganz großer Fehler für Cassidy. War das die Startzündung? Jetzt kehrt Cassidy mit seinen Lazy Kicks zurück ins Match, die dann von Lazy zu doch sehr intensiv wurden. Coole Sequenzen innerhalb des Matches strengen sich schon an, finde ich, für ein Dynamite-Match. Für ein Titelmatch fand ich schon, dann insgesamt schon gut. Ein Spinning Tombstone von Fletcher reicht natürlich nicht zum Sieg. Kickout bei 2. Herzlich willkommen bei AEW. Cassidy versucht einen Einroller. Auch der geht nur bis 2. Dann finden wir Cassidy wieder auf dem obersten Turnbuckle und wieder der Kick von Fletcher. Headbutt von Cassidy. Fletcher fliegt in den Ring. Aber jetzt will Don Callis eingreifen. Aber nein! Hologramm kommt zurück. Hologramm kommt zurück und macht den Save für Cassidy. Denkst du, er greift ein gegen Cassidy. Der sorgt dafür, dass Cassidy dieses Match verliert. Fletcher macht den Brainbuster auf das oberste Turnbuckle. 1, 2, 3 und nach 14 Minuten endet das Match. TJ, da greift der Hologramm einfach ins Match ein. Ich denke, der ist kaputt. Ich denke, der ist auf Cassidys Seite. Was ist los?
Ja, nö, ist er nicht, weil Tony Khan hat sich gedacht, guck mal, das war gut in unserem ersten Segment, da hatten wir schon jemanden unter einer Maske und dann zieht er irgendwann die Maske ab. Lass uns das doch im nächsten Segment auch machen, weil Aaron, so viel kann ich ja schon mal verraten, Hologramm hat sich dann die Maske abgezogen und was kam drunter hervor?
Es war eine rote Maske und es ist nicht der Hologramm, oh nein, es ist El Clon, es ist der Klon von Hologramm, der uns jetzt wochenlang angeteased wurde. Ares, ein mexikanischer Wrestler, steckt da eben drunter. Jemand, der viel Vergangenheit mit einem Hologramm hat. Ich kann es in dem Moment, um das mal vorwegzunehmen von meiner Seite, verstehen, warum man ihn nicht länger auf der Auswechselbank sitzen lässt, wenn ein Hologramm wirklich über das Jahresende ausfällt. Deswegen kann ich es verstehen, wie man ihn hier bringt und dass man ihn halt auch wirklich so ohne Kompromisse genauso bringt und sich nicht irgendwie ein anderes Segment nochmal dafür raussucht. Ein bisschen schade, muss ich sagen. Hätte das Match nicht gebraucht, weil das Match für mich auch sehr viel AEW gesprochen hat einfach. In dem, wie es umgesetzt war, in dem, wie es AEW zelebriert hat, auch mit einem Orange Cassidy. TJ, bei so vielen Dynamite-Folgen vorher, wie hast du das Match wahrgenommen nach deiner Dynamite-Abstinenz? Wie hat es dir gefallen?
Das Match selbst, also wenn ich jetzt mal nicht von Hologramm und allem, was danach passiert ist, rede, das Match hat mir gut gefallen. Vor allem Kyle Fletcher, also der ist halt Der beeindruckt durch seine Muskelkraft. Der eine Spot hat sich eingebrannt bei mir, wo Orange Cassidy vom Ringseil aus abgefangen hat und dann hochgewuchtet hat in einen Michinoku-Driver. Der hatte so viel Bang dahinter, wie ich selten gesehen habe. Handwerklich machen die alles richtig, Niki, das hast ja du auch gesagt. Gute Matches, das können sie hier alle bei AEW. Jetzt ist nur die Frage, brauchen wir einen negativen Hologramm? Das ist ja ein bisschen wie in der Physik, weißt du, so wie mit Antiteilchen und negativen Teilchen und andersrum drehenden Dingen. Antimaterie-Hologramm, brauchen wir den, Niki? Ich weiß es nicht.
Ja, es ist halt, ohne dass ich es jetzt disrespectful sein soll, aber es ist halt die nächste Maske. Ne? Ich meine, ey, überzeug mich vom Gegenteil und zeig mir, dass der Typ richtig cool ist oder so. Und
ja, er ist doch das Gegenteil.
Ja, nee, keine Ahnung. Also auf der Stage ruft Kellis dann auch nochmal seine komplette Familie zusammen, wozu dann jetzt auch der Klon gehört. Also wir haben das nächste Mitglied in der Don Kellis Family. Ist es wirklich, also die kommen da alle raus. Ich werde sie euch jetzt nicht aufzählen, weil dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ob das jetzt der Reveal des Jahres war und ob das jetzt irgendwie, ob Tony Khan dann ausgeflippt ist Backstage, ich weiß es nicht, aber gut, er ist ein Hacker, deshalb müssen wir am Ende noch ein bisschen flackernde Lichter haben. Ja, wir haben verstanden, er kann irgendwie sich reinhacken oder so, dann haben wir noch ein paar weirde, rote, flackernde Sequenzen, wo ich wirklich erst dachte, die Lampen sind kaputt. Aber ja, da weiß ich noch nicht, wie sich das weiterentwickelt, zumal ich auch gerade nicht weiß, wie lange Hologramm ausfällt, wie lange sie das aufschieben wollen und wie lange in irgendeiner Form er in dieser Don Kellis Family, ne, genau wie Andrade, wird er da jetzt irgendwie größer oder versinkt er einfach mit im Sumpf? Das müssen wir die nächsten Wochen rausfinden. Wir gehen Backstage zu Rene Paquette und Mercedes Moné. Rene sagt, du hast Riho bei All Out besiegt und bist in wenigen Wochen die längst amtierende TBS-Championess jemals. Und da dachte ich mir, okay, das ist ja wenigstens schon mal, wenn sie das dann hat, das ist ja schon mal, das kann sie sich abhaken auf ihrer Liste. Nächste Woche beim Title Tuesday, sagt Mercedes, werde ich meinen Titel aufs Spiel setzen, aber nicht gegen irgendwen. Nein, ich will jemanden aus Florida. Ich will einen Local. Aaron, hast du eine Idee, wer dieser Local sein könnte?
Naja, mir fällt in dem Fall eigentlich nur eine Britt Baker ein, die gerade irgendwie nach Florida gezogen ist, aber ich will ja nicht irgendwas vorwegnehmen, ich kann es mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Prinzipiell ist das aber tatsächlich typisches Mercedes Moné Booking, wir kriegen keine richtige Storyline, wir machen wieder eine Open Challenge, es wird sich nicht viel Mühe gegeben, was da irgendein Storyline-Aufbau anbelangt und das ist trotz dieser ganzen rekordverdächtigen Titelregentschaft lästig, muss ich ehrlich gestehen, mich holt's nicht mehr ab, ich bin da ehrlich von der Wahrnehmung her.
Das kann ich verstehen, zumal wir wirklich in letzter Zeit ja da nichts bekommen haben. Wir haben es in den Reviews schon häufiger erwähnt. Das Damenbooking ist wirklich gerade schwierig. Apropos Damenbooking, Mercedes, beziehungsweise René sagt ja zu Mercedes, lass uns doch mal über die Tag-Title sprechen. Was sagst du denn eigentlich dazu? Und Mercedes sagt, naja, wenn jemand weiß, wie man Tag-Team-Champion wird, dann bin das ja wohl ich. Ist jetzt nur noch die Frage, wer wird meine Partnerin? Und auf einmal fliegt aus dem rechten Bildrand eine Puppe ins Bild, schreit mir in die Kopfhörer. Ich habe mich so dermaßen erschrocken, wirklich. Ich saß hier und bin richtig zusammengezuckt, weil diese Kackpuppe mich einfach erschrocken hat. Harley Cameron ist da. Und Harley Cameron sagt, ey, ich glaube, wir beide haben so eine gute Chemie im Ring. Und dann geht es mit nein, doch, nach vorne. Und dann sagt Mercedes, na, das letzte Mal, als wir zusammen geteamt haben, da haben wir verloren. Wegen dir. Also danke, nein, danke, mit dir möchte ich nicht. TJ, wir bekommen Women's Tag Team Title. Was hältst du denn davon eigentlich? Was ist denn dein Take dazu? Wir haben ja unsere Takes in der letzten Woche schon gegeben. Was sagst du dazu?
Ich finde es eigentlich ganz gut, um ehrlich zu sein. Es gibt nicht genug Titel bei AEW. Ein Titel mehr, komm, hau noch einen drauf. Nein, aber ganz im Ernst, die Damendivision bei AEW, kann sie noch einen Titel gebrauchen? Ist sie dicht genug und ist sie gut genug? Eher nicht so im Moment, aber naja. Ich bin mal gespannt, was für Tag-Teams sie dann noch aus dem Hut zaubern. Dass Harley Cameron hier die Puppe aus dem Handgelenk schüttelt, also ich bin kein Fan davon. Weißt du, das war das erste Mal, dass ich jetzt Dynamite gesehen habe, seit einer Weile eine komplette Show und sie macht halt immer noch das Ding, was ich vor Monaten schon gesehen habe mit der Puppe. Es ist over. Hey, wenn's over ist und das Publikum lacht, ich werde mich nicht beschweren darüber.
Aber Fun Fact, sie hat es jetzt wochenlang einfach nicht gemacht. Das war jetzt tatsächlich so aus dem Ärmel geschüttelt. Und ich dachte mir, woher kam denn jetzt das? Aber um Gottes Willen, wie du schon sagst. Es ist over, es ist funny, da gibt's genug Sachen im Wrestling, über die man sich ehrlicher beschweren könnte als das. What do I know?
Genau, ich denke mir auch, man kann mehr mit ihr machen, aber vielleicht wird sie jetzt Tag-Team-Champion mit Mercedes Moné. Das ist auf jeden Fall der wahrscheinlich größte Erfolg in ihrer Karriere dann bisher. Wir gehen weiter aus diesem Interview ins nächste Match. Und zwar haben wir Claudio Castagnoli, John Moxley und Danny Garcia, die Death Rider, gegen Powerhouse Hobbs, Samoa Joe und Hangman Adam Page. Ja, Backstory dazu so ein bisschen. Moxley wurde bei All Out angezündet und hat bei WrestleDream ein I Quit Match gegen Darby Allin. Wie bauen wir das auf? Naja, mit einem Match gegen den World Champ und zwei von den Ops. Okay, keine Ahnung, das Match war auch mehr dafür da, dass wir danach sozusagen noch ein bisschen was haben. Erstmal zum Match. Zu Beginn nehmen die Death Rider den armen Samoa Joe erstmal ordentlich auseinander in der eigenen Ringecke. Sogar Danny Garcia darf mal ran. Obwohl ich hier wirklich jetzt nach diesem Tag sagen muss, Danny Garcia ist bei mir in der Nahrungskette der Death Rider wirklich auf den letzten Platz gerutscht. Wir sprechen nachher nochmal drüber, warum. Samoa Joe schafft es jetzt trotzdem zum Hangman, den Hottag, der Danny Garcia erstmal in die Schranken weist. Moxley und Hobbs prügeln sich dann irgendwann außerhalb vom Ring durch die Zuschauer, weil Mox erstmal gar keinen Bock hat. Der rennt wieder weg, was auch so eine Charaktereigenschaft ist, wo ich mir auch so denke, hä, du hast World Champ, lauf doch nicht weg, das machst du häufiger in letzter Zeit, lass das doch. Normalerweise sieht das ja cool aus, wenn man sich so durch die Crowd brawlt und so. Aber ja, wir haben es vorhin angesprochen, diese Sitze, ich habe das Gefühl, diese Sitze waren so weit auseinander oder nicht so stacked, es sah sehr, sehr leer aus. Und gerade wenn wir da mit der Kamera näher rangingen, waren es wirklich so 7, 8, 9, 10 Leute da drum, aber es sah nie voll aus. Das fand ich ein bisschen schade. Am Ende ist es dann der Deadeye und der Buckshot an Claudio vom Hangman, 1, 2, 3, Ende. Ein Match, was halt Aaron auch eigentlich nur für das Aftermath dann da war, oder?
Es war für nichts anderes da. Ich habe mich tatsächlich in erster Linie dann gewundert, aber das Aftermath kriegen wir ja noch, weil ich fest damit gerechnet habe, dass der nächste Challenger tatsächlich für Hangman aus den Reihen der Death Riders kommt. Ich hatte wirklich mit Unfugs-Matches à la Claudio, der dann irgendwie auch einen Win gegen Powerhouse Hobbs mal die Woche vorher geholt hat, den man als Monster dann irgendwie da etabliert, oder schlimmstenfalls wirklich einen Danny Garcia gerechnet. Also ich hätte wirklich mit Schlimmerem gerechnet. Gott sei Dank liest Tony Khan Twitter. Oder TJ, was meinst du? Was hat bei diesem Match für dich rausgestochen?
Naja, also besser als Hangman Adam Page gegen Daniel Garcia wird das Match, was wir kriegen bei WrestleDream. Ob es so viel besser wird, das ist die Frage. Über das Match braucht man nicht weiter reden. Niki, es ist interessant, was danach passiert ist.
Danach schmeißt Hangman nämlich die Trios-Title von Joe. Entweder er versucht, ihn Joe hinzuschmeißen und Joe kann nicht fangen, oder er schmeißt ihm die wirklich vor die Füße. Ich habe das nur einmal geschaut. Auf jeden Fall liegt er dann dort und das gefällt ihm Joe gar nicht. Und da gibt es ein kurzes Streitgespräch im Ring. Hobbs geht dazwischen und sofort 700.000 Security-Leute kommen raus und halten die beiden auseinander, obwohl die noch gar nichts gemacht haben. Die haben einfach nur sich ein bisschen im Ring so ein bisschen angekeift und so, wo ich mir so denke, Alter, chillt mal, die haben noch gar nichts gemacht. So, es kommt dann aber zum Brawl und der Hangman und Joe müssen auseinandergehalten werden. Was war da los, TJ? Hat Samoa Joe, ist dem was über die Leber gelaufen? Hat er was Falsches gegessen? Warum war der denn so sauer jetzt?
Ich weiß auch nicht, warum der so sauer war. Also ich habe das ja ganz anders gesehen. Der Samoa Joe, der war einfach so verschwitzt nach diesem Kampf, dass der den Titel nicht mehr richtig fangen konnte. Das war sein eigener Fehler, dem ist der Titel runtergefallen. Und dann regt er sich aber mordsmäßig auf. Naja gut, also wenn mir der World Champion gegenübersteht, würde ich auch vielleicht alles versuchen, um ein Titelmatch zu bekommen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss da jetzt wirklich lachen, weil ich fand, dass wie diese Titelübergabe passiert ist, einfach so in jegliche Richtungen interpretierbar. Für mich hat es tatsächlich auch eher so ausgesehen, als hätten Hangman das hingeschmissen. Es ist spannend, ob man da eine Babyface-Heel-Dynamik dann am Ende des Tages draus bekommt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was für mich hier funktioniert hat, ist ja immer so eine Charaktereigenschaft von einem Hangman. Dem wird sehr oft geholfen, er übersieht dann aber manchmal immer so seine Mitstreiter hin und wieder. Das ist jetzt vielleicht hier nicht ganz passend, kennen wir aber aus der Vergangenheit, zum Beispiel sein Verhältnis gegenüber den Bucks, von dem her gebe ich das dem Ganzen. Funny Aftermath, was das anbelangt, dem greife ich jetzt mal vor. Wir alle, wie du, Niki, und auch du, TJ, wir waren alle so ein bisschen verwirrt. Und das Lustige an dem Ganzen ist, selbst ein Hangman war danach verwirrt über diesen Zustand, über all das, was dann kommt. Und das, muss ich sagen, war für mich dann tatsächlich sehr relatable. Diese Matchpaarung, wie sie dann auch immer entstanden ist, das ist Tony Khan, der Twitter gelesen hat und gesagt hat, bitte gib uns nicht die Death Riders, gib uns Samoa Joe. Anders kann ich es mir nicht herbeiziehen.
Ja, wir können das, glaube ich, hier abkürzen. Wir sahen dann noch zwei Backstage-Segmente, eins vom Hangman, eins vom Joe. Hangman war irgendwie verwirrt, dachte so, hey, was will der jetzt von mir? Keine Ahnung. Aber wenn, ist egal, was du willst, aber du hast mir gegen die Death Rider geholfen, deshalb gebe ich dir jetzt hier ein Titelmatch für WrestleDream. Und Joe am Ende sagt dann auch noch sowas wie, ja, ich war nicht der Samoa Joe, den du kanntest, und ich werde dich jetzt kaputt machen bei WrestleDream. Also das ist irgendwie so ein bisschen, das Match war, glaube ich, ganz cool. Also ich freue mich irgendwie, weil die Ansetzung irgendwie an sich nice ist, und die haben jetzt auch noch haben sie noch, um noch ein bisschen was dahingehend aufzubauen. Da ist zumindest in irgendeiner Form etwas an Story drunter, ne? Also bei All In, Joe hilft denen und wird aber rausgenommen und so, das kann man noch ein bisschen spielen. Aber so richtig viel TJ war da jetzt nicht. Das Match steht halt jetzt einfach.
Ja, nee, da war wirklich nicht viel. Also für mich ist das kein Match, wo ich sagen würde, boah, deswegen muss ich mir jetzt unbedingt den Pay-Per-View anschauen. Aber sei es drum, ich bin ja überrascht, dass das Ganze jetzt noch bei WrestleDream stattfindet, weil Samoa Joe, der stand vor so einer riesigen Leinwand Backstage, da stand Pickleball Slam 2. Ja, das ist eine neue Trendsportart in den USA. Frag mal den Perkix, den Johnny, der liebt das. Der macht nichts anderes den ganzen Tag als Pickleball spielen da drüben in den USA. Aber nee, wir bekommen es bei WrestleDream. Aaron, du freust dich doch bestimmt tierisch drauf.
Also, ganz ehrlich, für mich ist das ein World-Title-Match, das man bringen kann, aber mit dem Blick auf die Card ist es für mich nicht ein Main-Event-World-Title-Match. Ich bin zwar Fan, dass ein World-Title sehr oft auch in einem Main-Event steht, hier hat man aber, und da kommen wir später noch drauf, eine stärkere Paarung, mit der ich in den Main-Event ganz klar gehen würde. Es ist eine Übergangsfehde, von der kann ein Hangman insofern profitieren, weil sich ein Joe mit ihm auch am Mikro messen kann. Ja, da kommt was Vernünftiges bei rum, das kann man hypen, das funktioniert, aber es ist für mich ein One-Off, wo man einfach sagt, okay, wir werfen ihn hier rein, geben dem Hangman eine Übergangsfehde und das nächste große Ding, das bekommt ihr dann eher erst bei Full Gear serviert. Von dem her ist es in Ordnung, gibt aber andere Matches, die mich jetzt an WrestleDream eher tangieren würden, was man sagt, Verkaufsargument oder Kaufargument.
Ich dachte eigentlich, dass man es vielleicht sogar fast schon nächste Woche macht, weil da ja NXT gegen AEW Head-to-Head läuft, dass man da irgendwie noch ein World-Title-Match schnell auf die Card fräsen möchte. Also das war eigentlich mein Gedanke, als ich das Ganze gesehen habe, bevor ich die Match-Ankündigung dann für WrestleDream gesehen habe. Aber ja, wir werden sehen, vielleicht bauen sie da noch was Großes auf. Wir sahen ein kurzes Videopaket zu Jetspeed und Willow Nightingale. Die wollen sich weiter mit FTR anlegen. Vor allem Willow, habe ich das Gefühl, hat richtig Bock auf FTR. Aber FTR hat natürlich vorgesorgt. Die haben eine Special Surprise vor sie. Und bei Collision soll dann der Kevin Knight gegen einen von FTR antreten. Wer das ist, werden wir dann rausfinden. Herzlichen Glückwunsch. Dann gehen wir zu Timeless Toni Storm, die in Hollywood, Florida, also fast Hollywood immerhin, herauskommt und sie tritt jetzt an gegen Ty Mello, weil, warum nicht, kann man einfach mal vielleicht machen. Toni, die ja ihren Titel bei All Out überraschend, also wirklich überraschend, an Chris Statlander verloren hat, catcht jetzt eben gegen Ty Mello. Das ist jetzt so ihr Anschlussprogramm. Ja, das Match, ich habe jetzt nicht viel zu dem Match, weil das auch absolut nicht der Fokus war. Ja, das Match war da, um das Aftermath zu präsentieren. Am Ende entscheidet Toni Storm nach 8 Minuten, 1, 2, 3, Dankeschön. Danach nimmt Toni Storm sich das Mikrofon und diese Promo, die fand ich cool, weil ich mag Toni Storm. Ja, die macht immer das Gleiche und sie hat jetzt das Einzige, was sich verändert hat, ist ihr roter Akzent, aber ich fand die Promo wirklich großartig. Sie sagt, als die Glocke bei All Out ertönte, hörte ich weder Sieg noch Niederlage, ich hörte nichts. Die Stille war so tief, sie hat mich für mich aufgefressen und dann schaute ich zu Statlander und sie war alles, was ich nicht war, ein glorreicher Champion. Dann verließ ich den Ring und alle Fragen folgten mir in die Dunkelheit. Wer bin ich ohne diesen Titel? Und dann, Chris Statlander, ich bin noch nicht fertig mit dir. Sag die Zeit und den Ort und ich bin wie immer Time. Und das Licht geht runter. Sie lässt das Mikrofon fallen. Das Licht wird schwarz. Toni traurig. Toni hat eine Existenzkrise. TJ, gibt kein Timeless Toni mehr?
Nee, kein Timeless Tony und die Lichter gehen aus zum dritten Mal an diesem Abend. Oi, das war ja ganz schön unique. Ich weiß nicht, ob mich Timeless Toni Storm oder wie auch immer sie vielleicht in Zukunft heißen wird, noch begeistert. Falls sie dieses Gimmick droppt, dann würde ich sagen, das ist eher ein Stückchen zu spät als zu früh. Ich habe das über die Jahre immer gesagt, wenn du dich neu erfinden möchtest im Wrestling, es ist besser, lieber ein bisschen zu früh deinen Charakter zu wechseln, als ein bisschen zu spät. Aaron, wie empfindest du es bei Timeless Toni Storm? War der Act für dich noch hot oder bist du gegebenenfalls froh, falls wir jetzt da mal einen anderen Farbanstrich von ihr bekommen?
Genau, diesen Farbanstrich, über den haben wir lustigerweise in unseren Predictions für 2025, 26 schon geredet und ich denke, es muss die Weiterentwicklung geben. Vielleicht hat ein Tony Khan hier gemerkt, okay, ich will einer Chris Statlander vielleicht nochmal einen Singles-Sieg über Toni Storm schenken und vielleicht das nochmal machen, was wir vielleicht in einem Fatal 4-Way verpasst haben und ihr sagen, okay, wir bringen sie wirklich over. Aber am Ende des Tages muss eine Toni Storm danach sich weiterentwickeln, neu erfinden, mehr Farbe bekommen, ins Farbzeitalter rutschen, irgendwas in diese Richtung, weil all das hat ihr gut getan. Selbst ein Turn in Richtung wieder heelischere Züge würden ihr vielleicht auch gut stehen. Hat man jetzt hier so ein bisschen präsentiert, wo man merkt, okay, sie muss sich finden. Wie findet sie sich? Sie hat es perfekt das letzte Jahr gemacht mit diesem Rookie-Gimmick, wo sie zurückgekommen ist, wieder eine Rolle gespielt hat. Ich denke, da ist viel offen, aber ich bin ganz bei dir, TJ. Das muss jetzt neu werden. Neu ist ja sehr oft besser.
Als neue Farbe, also es kommt die neue RGB-Farbe, könnt ihr euch aussuchen, ob dann blau kommt oder so, also die nächste Farbe kommt dann einfach als nächstes ins Spiel, würde ich sagen. Nee, da müssen wir mal gucken, wir haben ja nachher noch was zu Toni, aber mal schauen, was dabei rumkommt. Ich habe einen Collision-Rundown für euch, einen kurzen, weil wer sich gefragt hat, was Eddie Kingston nach seinem glorreichen Sieg ohne Backfist gegen Big Bill macht, er tritt bei Dralistico gegen Collision an. TJ, was soll das? Eddie Kingston, der ja nun wirklich, du kennst ihn auch noch von damals, der schon ein Babyface war und schon auch wirklich over war, catcht jetzt bei Collision. Jetzt, wo deine Top-Faces raus sind, mit Ospreay und mit Swerve, packst du Eddie Kingston gegen Dralistico auf die Collision-Card.
Also ich sag's mal so, Eddie Kingston hat uns dieses Match verkauft, als wäre es der heißeste Scheiß. Reden, das konnte der schon immer. Der hat früher auch teilweise in den USA Matches von mir kommentiert und ich war immer froh, wenn er es gemacht hat, weil ich wusste, geil, der bringt alles over. Auch ein Match gegen Dralistico bei Collision, aber gucken, lieber Niki, werde ich trotzdem nicht.
Nee, das werde ich definitiv auch nicht gucken. Und ach so, wer sich interessiert dafür, was Sammy Guevara eigentlich macht, kennt ihn eigentlich noch niemand. Ja, der ist jetzt böse und arbeitet mit der La Fastia und den Ingobernable zusammen. Sehr schön. Genau, jetzt haben wir das Joe-Segment, das haben wir aber, denke ich, abgekürzt. Wir haben das World-Title-Match besprochen und wir gehen weiter zu, ja, einem Match, was wahrscheinlich mit dafür verantwortlich war, dass wir hier 2,5 Stunden hatten. Und die Frage ist, hat es das gebraucht? The Demand, also die Gates of Agony mit, also die, das Match fand zwischen die Gates of Agony und The Swirl statt. Wer sich jetzt fragt, wer oder was The Swirl ist, das sind Lee Johnson und Blake Christian. Warum gibt es das Match? Ja, weil vor ein paar Wochen gab es auch noch ein Match und das ist die Begründung. Ich denke, auch über dieses Match müssen wir nicht viel sprechen. Am Ende gewinnen die Gates of Agony nach einem Double Chokeslam, aber auch hier ist das Aftermath wieder das Entscheidende. Weil nach dem Match folgt ja die Verprügelung der Faces und die Frage ist diesmal, wer macht den Save? Das ist eigentlich immer dann die Frage in solchen Situationen und das ertönt die Musik des Hurt-Syndicates. Hurt People. MVP, Shelton Benjamin und Bobby Lashley stehen auf der Stage. MVP hat ein Mikrofon in der Hand. Und er sagt, machen wir kurz und schmerzlos. Bei All Out habt ihr verloren wegen mir, weil ich verloren habe. Aber Leute, ihr habt zwar mich besiegt, aber ihr habt nicht Bobby Lashley und Shelton Benjamin besiegt. Vielleicht bin ich gar nicht mehr derselbe Wrestler, der ich mal war. Ich will hier nicht mehr gegen euch wresteln, aber was ich will einen Street Fight. Nächste Woche Jacksonville. Ja oder nein? Ricochet nimmt dann an und sagt, okay, check, wir haben nächste Woche einen Street Fight gegen die, von dem Demand. Und dem Hurt-Syndicate, Aaron, was machen wir daraus nächste Woche?
Nächste Woche kann gut werden. Ich denke, in einem Streetfight kann sich ein MVP sicherlich auch leichter wieder präsentieren als in einem normalen Six-Man-Tag. Das Problem ist, es ist kein Fortschritt für The Demand, es ist kein Fortschritt für Hurt-Syndicate. Es tritt auf der Stelle. Es war letzte Woche irgendwie noch die Sprache von Wir wollen Gold. Man bringt es halt jetzt irgendwie bei dem Title Tuesday, um irgendwie ein großes Match zu haben. Hätte man das in ein Backstage-Segment verpackt, wo The Hurt Syndicate sich an The Demand in einem Interview oder ähnlichem gerecht hätte, hätte es für mich auch getan. Das Match, tja, also was machen wir denn jetzt draus aus dem Match, TJ?
Also ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, wie nennt man diese Farbe von dem Anzug von Bobby Lashley? Niki, kannst du es mir sagen?
Nein, ich kann leider kein Style-Update machen, TJ. Das müssen wir den Tobi fragen. Der Tobi weiß das. Der Tobi weiß das. Der Tobi hätte jetzt eine gute Antwort gegeben.
Also ich glaube, meine Antwort wäre, er hat diese Farbe gehabt, der Anzug von modernen Autos. Dieses Orange, was irgendwie auch golden ist. Aber wie nennt man den Farbton? Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich muss es wissen. Ich möchte mir diesen Anzug kaufen.
Und dann sehen wir dich als Hurt-Syndicate-Mitglied, ja?
Ja, ich mache dann den MVP, genau. Ja, ich lasse mir noch ein paar Knast-Tattoos stechen und dann los geht's. Street Fight.
Die Träne hier noch. Okay, wir gehen Backstage zu Chris Statlander. Die sieht wieder aus wie was Alienhaftes, also irgendwie versteht das auch keiner. Sie nimmt die Challenge von Tony an, Harley Cameron kommt kurz dazu. Wir haben das Match fix für WrestleDream, TJ.
Ja, das ist gut, dass Tony Khan hier zumindest direkt Nägel mit Köpfen macht. Also wir haben in dieser Episode erfahren, was die beiden World-Title-Matches sind, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Den Kampf finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Interessiert mich dann schon, mir das anzugucken. Ist auch sehr konsequent an sich, wenn du dir den Titelwechsel anschaust, dass jetzt da dieses Match erfolgen muss. Statlander, Aaron, wieder so ein bisschen Alien-mäßiger. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das fand. Ich glaube, ich fand es gut, weil es war nicht ein kompletter Throwback zu der Art und Weise, wie sie sich vor ein paar Jahren präsentiert hat, als sie so voll auf Alien gemacht hat. Es war so ein bisschen dazwischen. Wie hast du es empfunden?
Mir hat es per se gut gefallen, dass sie sich in irgendeiner Weise als eine Mixtur gibt von all dem, was sie sein will, sein kann, war. Mir hat es persönlich die letzten Wochen eigentlich Spaß gemacht, immer dieses Teasen mit den Death Riders so hingeschmissen zu bekommen und wir eigentlich auch sehen, hey, was hat sie denn für eine harte Phase in sich, dass man jetzt vom Make-up und von der Präsentation dann wieder in diese Alien-Richtung geht, spricht eigentlich eher nur dafür, dass wir immer noch mit dieser Best-Friends-Reunion wahrscheinlich spielen, dahingehend auch in den Main-Event. Also da tut sich noch was an der Character-Front bei einer Chris Statlander, worüber ich dann tatsächlich sehr froh bin, weil dein World-Champ sollte nicht dein blassestes Pferd im Stall sein. Ganz sicher nicht, vor allem nicht, wenn du vom World-Champion Toni Storm vorher sprichst, die ja die Women's Division promotechnisch alleine getragen hat.
Auf das Match habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Also das ist mal wieder so eine Ansetzung, da weiß ich, okay, da habe ich Bock drauf. Und wir sehen nachher noch zu Tony was, da werde ich noch was sagen. Es ist nicht ganz verkehrt, was man hier jetzt gerade mitmacht.
Und auch noch ein Satz dazu, weil Aaron, du hast ganz korrekt gemeint, in der Women's Division, ne, da hast du nicht so viele gute Talkerinnen. Und Harley Cameron, die hast du ja auch noch mal ganz kurz integriert in dieses Segment von Statlander. Und es hat dem Segment gut getan, meiner Meinung nach, ne? Weil Statlander erzählt dann irgendwas vom Universum und Harley Cameron kommt und sagt, ja, reiß ihr den Kopf ab und der Kopf soll einmal um den Planeten Statlander drumherum kreisen. Ja, viel Erfolg dabei.
Ich hoffe, wir sehen keinen Mord. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht noch. Apropos
Mord, kommen wir gleich nochmal drauf. Bei AW werden Leute angezündet und alles.
Also das wundert mich alles nicht. Wir hatten bei All Out This Is Murder Chance. Nur mal so. Ne? Also das ist nicht so weit entfernt.
Berechtigte This Is Murder Chance. Das muss man auch noch dazu sagen. Wo nicht gemordet wird, hoffentlich, ist bei Alicia Atu Backstage, die Frau von MJF mittlerweile. Die steht zusammen mit Don Callis Okada und Takeshita Backstage. Und der Don Callis sagt, mit Andrade und dem Klon haben wir die talentierteste Gruppe in ganz AEW. Wo ich mir denke, okay, das sind jetzt vielleicht nicht die größten Signings, die ich jetzt machen würde. Und dann sagen würde, oh, jetzt sind wir pumped up, aber okay. Kenny Omega haben wir platt gemacht, aber Brodido, die sind einfach weggerannt. Ihr habt euch aus dem Staub gemacht. Das geht so nicht. Nächsten Dienstag, Jacksonville, Brodido gegen Okada und Takeshita. Und Takeshita steht daneben und denkt sich, warte. Ich und Okada, der Typ da? Und Okada so, ja, du und ich. Gibt es noch einen kurzen Stare-Down von den beiden. Wir bekommen immer so kleine Happen, die wir sozusagen in diese Richtung, in diese Story reinbekommen. Ich denke, wir werden da nächste Woche vielleicht einen größeren Schritt gehen, gerade wenn die dann auch im Tag Team gegen die Titelträger antreten. Ich kann mir da schon vorstellen, dass da der nächste große Stepping Stone kommt. Don Callis wirkte auf jeden Fall gehypt. Aaron, sind wir auch gehypt?
Ich bin tatsächlich gehypt, weil Okada gegen Takeshita in der jetzigen Konstellation eh noch nicht, sag ich mal, das Big Match Feeling verspricht, dass wenn man eine klare Face versus Heel Positionierung hier einnimmt. Und ich gehe auch von dem großen Engel aus. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht nach nächster Woche einen Takeshita nicht mehr als Mitglied einer Don Callis Family sehen könnten. Vielleicht auch mal längere Zeit off air ist, denn wie wir wissen, er tritt bei King of Pro Wrestling jetzt gegen einen Zack Sabre Jr. um den IWGP World Title an. Das könnte ja dann tatsächlich auch mal für die nächste Zeit so ein bisschen seine Aufgabe sein. Und wenn man es klug anstellt, dann kann man mit einem Big Return und vielleicht einem großen Match um den Unified-Title dann zwischen Takeshita und Okada nächstes Jahr im Frühjahr, Mitte des Jahres, vieles richtig machen. Meiner Ansicht nach, bring dieses Match nicht zu früh, spar's dir auf, die Teases funktionieren bei mir, es ist eines der größten Matches, die du aktuell mitbringen kannst, die Hype generieren immer wieder durch die kleinen Teases. Mir gibt das alles, was ich eigentlich sehen will, vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass die beiden eben auch eine Sprachbarriere eigentlich haben. Funktioniert trotzdem. Wunderbar.
Genau. Dann sind wir angekommen beim Main Event. Wir haben ein Tornado Tag Match. Darby Allin und eben benannte Chris Statlander gegen Wheeler Utah und Marina Shafir. Im Main Event. Anniversary 6. Okay. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das unser Main Event wird, ehrlich gesagt. Aber okay, das ist jetzt halt so ein bisschen die. Ich würde sagen, es ist ein bisschen die AEW-Version von CM Punk und AJ Lee gegen Becky Lynch und Seth Rollins. So ein bisschen die AEW sozusagen seinen Stempel da drauf gedrückt. Also wir haben im Match einen schnellen Start ins Match, noch im Entrance-Tunnel, beziehungsweise da, wo die Deathrider eben rauskommen. Darby und Chris attackieren die Heels, sorgen für Chaos. Die hauen sich wirklich in die Barrikaden. Statlander springt mit einem Crossbody vom Geländer auf die Heels. Also es ist wirklich komplettes Chaos und komplettes anderes Pacing, dieses Match auch. Es geht jetzt langsam in Richtung Ring. Und neben dem Ring findet Darby jetzt einen Stuhl. Da setzt der Wheeler Utah drauf. Er geht selbst in den Ring, nimmt Anlauf zum Tope. Auf dem Stuhl, im Stuhl sitzenden Utah, der steht allerdings auf. Darby kracht komplett ins Leere, komplett auf den Stuhl, völlig reckless. Darby ist also auch im Match angekommen. Utah feiert sich, als ob er bisher irgendwas gerissen hat, haut jetzt Darby in die Barrikade. Und es folgt die fachmännische Bestuhlung des Rings durch Shafir und Utah, die ungefähr so 10-12 Stühle in den Ring werfen. Nach der Werbung sind die Heels immer noch am Drücker, aber jetzt kommt Chris Statlander zurück, räumt kurz auf, bevor sie von Shafir aus dem Ring befördert wird, währenddessen Utah und Darby im Ring einen Suplex auf die Stühle zeigen. Darby geht es überhaupt nicht mehr gut in dem Match, hatte ich das Gefühl. Und parallel auf der Barrikade sehen wir jetzt einen Ansatz von Statlander zum Suplex an Shafir. Der geht dann durch den Zeitnehmertisch, lauter Holy Shit Rufe, also auch das Publikum war hier ordentlich mit drin. Das Match macht halt auch keine Pause, also Darby und Utah sind jetzt auf dem obersten Turnbuckle, Superplex auf diese Stuhlburg. Die Kontrahenten schenken sich hier wirklich gar nichts, hauen komplett raus. Also ich fand es wirklich sehr unterhaltsam. Utah findet jetzt einen Beutel unter dem Ring. Und die Frage ist natürlich, hey, Beutel im Wrestling, was könnte sich darin befinden? Wir können ja alle mal überlegen. Aber wir wissen es natürlich, es sind die Armtex. Jutta überlegt jetzt, okay, er schüttet die aus im Ring und überlegt jetzt, okay, hau ich jetzt Darby da rein oder hau ich jetzt die Chris Deadlander da rein? Ja, okay, ich entscheide mich für die Chris Deadlander. Die kontert ihn allerdings mit einem Suplex auf die Stühle und jetzt, da bin ich sehr gespannt gleich auf TJs Meinung, Marina Shafir kommt jetzt aus dem Nichts, versucht Chris Deadlander auszuchoken und dann, das war wirklich der Spot, der mir am meisten im Kopf bleibt von dieser, oder von dieser gesamten Dynamite-Ausgabe. Deadlander nimmt Marina Shafir und stellt sie mit voller Wucht auf diese Tags. Aber Marina ist barfuß unterwegs. Diese Thumbtacks stecken komplett in ihren Füßen. Bevor ich TJ das Wort gebe, mache ich das Match kurz zu Ende. Wheeler Yuta will Darby mit Mehl jetzt blenden oder mit einem Pulver blenden, trifft aber nur seine Partnerin. Darby ist smart und schnell und schickt Yuta jetzt in die Arme von Shafir. Diese denkt, das ist Darby und beginnt ihn auszuchoken. Währenddessen ist Deadlander vom obersten Reihe mit einem 450-Splash heranfliegt, gefolgt von einem Coffin-Drop von Darby Allin auf Yuta. 1, 2, 3, Ende. Das war fast-paced, meiner Meinung nach, und ich sag's, wie es ist, das war für mich das unterhaltsamste Match an diesem, oder nicht diesem Abend, aber in dieser Show. Das war von mir, also aus meiner Sicht, ein kompletter Gegenentwurf zu dem, was bei Wrestlepalooza gezeigt wurde, weil es war auch Intergender-Wrestling, aber es war halt einmal komplett was anderes. Und jetzt würde ich das Wort mal gerne an TJ bringen, weil TJ, ich glaube, du hast Erfahrung mit Thumbtacks. Ich glaube auch, Thumbtacks in Füßen sind bei dir Thema gewesen, oder?
Ja, ich habe Erfahrungen damit. Also es ergab sich im Jahr 2010, da hatte ich einmal ein Barefoot-Thumbtack-Match. Einmal und nie wieder. Ich sag's euch, ganz im Ernst. Ich habe zweimal in meiner Karriere nach Matches Backstage beim Duschen geweint. Das eine war nach einem Feuerstunt, das andere war nach diesem Barfuß-Thumbtack-Match. Marina Shafir hatte da wirklich keinen schönen Abend. Also wie viel Pech kann ein Mensch haben? Erstmal ist sie barfuß, wird in Thumbtacks geworfen, dann kriegt sie von ihrem Partner dieses Puder ins Gesicht, dann ist sie verwirrt, sieht nichts, choked ihren eigenen Partner und liegt dann auch noch unten, wenn es den 450 von Statlander gibt. Das fand ich cool inszeniert, muss ich sagen, das ganze Finish. Also die letzten zwei Minuten von diesem Kampf, die waren wirklich bockstark und auch alles davor war gut. Da stimme ich dir vollkommen zu, Niki, und ich sehe auch der Aaron, der nickt fleißig mit dem Kopf. Das war ein guter Kampf, also das hat sich weggesnackt und das war leicht verdaubar. Dieser Thumbtack-Spot hat mich an der Stelle gar nicht gestört. Mich stören Thumbtack-Spots bei AEW generell sehr oft, und das habe ich auch sehr, sehr häufig gesagt in Reviews, und zwar dann, wenn folgender Fehler passiert. Die Tags werden benutzt und sie hinterlassen nicht wirklich Spuren. So, da fliegt zwar jemand rein, aber du siehst nicht mal, dass die Thumbtacks stecken bleiben und es ist mehr wie so ein Afterthought. Und ach so, ja, in dem Match waren 1000 Gimmicks, auch Thumbtacks habe ich schon wieder vergessen. Den Spot hier, den vergisst du nicht, weil du hast auch das Visual gekriegt, was du bei so einem Spot haben möchtest. Du möchtest, dass diese vermaledeiten Dinger irgendwo im Körper stecken bleiben und seien es auch die Fußsohlen. Und das siehst du und du weißt einfach, das tut weh. Die arme, arme Marina Shafir. Sehr starker Kampf.
Tritt mal auf Legostein. Tritt mal auf Legostein. Überleg mal, wie schlimm das schon ist. Und dann fliegst du in Thumbtacks rein.
Richtig. Legostein mal 10 und dann hast du genau diesen Schmerz. Aaron, wie hat dir der Main Event gefallen?
Also, hervorragend. Für mich war es wirklich echtes Intergender Wrestling. Nicht Mixed Tag Team Wrestling, sondern es war Intergender Wrestling, wo man auch einfach Spots zwischeneinander hat, was ich sehr gut finde, weil es für mich einfach auch nochmal die zwei Frauen, die ihr alles geben, auf ein anderes Level hebt. Auch eine Marina Shafir nochmal den Hut gezogen. Sie hat sich sehr oft in diesen Intergender Matches gut verkauft. Auch ihr Gimmick meiner Ansicht nach gut verkauft als harte Frau, die durch vieles durchgehen kann. Es hat wunderbar gepasst und eben auch das, was TJ gesagt hat, du siehst dieses Adrenalin, das in ihr hochschießt, wo sie nur noch sich mit den Füßen beschäftigt und auf gar nichts anderes mehr achtet, dann eben auch noch diesen Spot abbekommt, nur noch versucht zu reagieren und gar nicht mehr aktiv ist, sondern nur noch reaktiv. Das hat sehr gut hingehauen. Und einfach auch dieses Fast-Paced, das hat mich mitgenommen.
Während du das so sagst, Aaron, da ist mir eine Sache aufgefallen, die ich gar nicht gemerkt habe, als ich dieses Match geguckt habe. Ich war beim Schauen von diesem Kampf nicht mental damit beschäftigt, wahrzunehmen, da kämpfen ein Mann und eine Frau gegen einen Mann und eine Frau. Da haben vier Personen miteinander gewrestelt. Und ich glaube, das ist das größte Lob, was du so einem Kampf machen kannst.
100%. Also wie gesagt, mich hat's perfekt mitgenommen. Ich fand's wunderschön tatsächlich, dass man auch diesen Leuten, die jetzt vielleicht nicht die biggest names von AEW sind, diese 6 Jahre Dynamite zum Ende hin auch geschenkt hat. Ich fand's sehr gut. Es hat für mich perfekt gepasst und hat auch diesen Geist von AEW, so alles ist möglich und wir können auch aus Matches, die vielleicht nicht groß wirken, großes rausholen, sehr gut weitergetragen.
Und weil du gesagt hast, nicht die größten, das hat in dem Fall, glaube ich, auch geholfen, dass du zwei Männer hattest, die recht schmal sind von der Statur, und zwei Frauen, die durchaus halt auch muskulös sind. Und das dann im Verhältnis zueinander gibt eben genau diesen Effekt von, ja, die sind ebenbürtig, Niki, die stehen alle auf einem gleichen Level.
Ja, das auf jeden Fall. Also das Match hat wirklich abgeliefert. Ich hätte nicht gedacht, also ich habe erstmal nicht damit gerechnet, dass es der Main Event wird, hatte ich ja gerade schon gesagt. Aber ich fand jetzt, das, was ich gesehen habe, war definitiv der Main Event. So, und das hätte ich nicht gedacht, wenn ich am Anfang sehe, dass ein Wheeler Yuta und eine Marina Shafir in diesem Match stehen, weil ich wirklich von Wheeler Yuta nicht wahnsinnig viel halte, aber ich habe jetzt langsam das Gefühl, ich werde warm mit ihm. Sein Charakter ist so ein bisschen der Volltrottel, der immer auf die Schnauze bekommt, aber irgendwie, weiß ich nicht, mit seinen Haaren, das sieht so zottelig aus und so, aber der spielt seine Rolle wirklich gut. So, und da muss ich dann einfach sagen, okay, den finde ich jetzt auch unterhaltsamer als ein Danny Garcia in dem Stable. Aber es war ja noch gar nicht vorbei. Wir gehen ja noch gar nicht auf DR, sondern nach dem Match kommt Toni Storm heraus. Sie liefert sich ein Stare-Down mit Chris Statlander unter Jubel. Das muss ich auch nochmal sagen. Die Crowd war hier. In dem Match hast du gemerkt, oh, okay, da fühlt man was, da kommt was. Und die brawlen sich jetzt. Natürlich, wir brauchen noch einen Brawl. Währenddessen im Ring hat Darby sich sein Gürtel ausgezogen und schlägt aber mal ordentlich auf Wheeler Yuta ein. Also wie gesagt, der Volltrottel spielt ihn gut. Bis Pack von hinten kommt und Darby von hinten dann mit der Attacke ausschaltet. Er nimmt sich selber den Gürtel, legt ihn um Darbys Hals und chokt ihn so richtig aus. Jetzt kommt Moxley dazu, wir haben ja, ne, das I Quit Match bei WrestleDream. Moxley mit einem Mikrofon in der Hand und er sagt, ey, Darby, bei WrestleDream hast du eine 0% Chance gegen mich. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich werde dich dazu bringen, dass du zum ersten Mal in deinem Leben sagst, I Quit. Und das fand ich krass, weil gerade wenn man so AEW jetzt lange verfolgt, Dynamite lange verfolgt, Darby hat wirklich noch nie gequittet. Ich meine, der Typ ist auf dem fucking Mount Everest geklettert. So, ne? Und wenn man sieht, was er auf Instagram hochlädt für irgendwelche Autostunts und hast du nicht gesehen, das kaufe ich dem ab. Pack hier noch anschließend mit der letzten Attacke gegen Darby. Und ja, die Show endet mit einem mal wieder am Boden liegenden Darby Allin. Damit gehen wir auf The Air, TJ.
Das macht mir ein bisschen Angst, wenn John Moxley sagt, ich weiß noch nicht, wie ich es anstellen werde, aber ich werde dich zur Aufgabe bringen. Also ich habe es ja mal geschafft, den John Moxley zur Aufgabe zu bringen in einem Kampf. Das ist eigentlich ganz einfach. Daran sollte er sich zurückerinnern, dann macht er das mit Darby und dann gewinnt er auch den Kampf. Das ist überhaupt gar kein Problem. Er nimmt sich ein paar... Ja, eben, mach ich. Ich sage ihm, nimm einfach ein paar Spritzennadeln, zack, 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 die steckst du dem Gegner in den Kopf, so wie ich es damals gemacht habe mit dir. Dann holst du dir einen Betonstein, du musst den Gegner natürlich auch fesseln in den Ringseilen, ganz wichtig, der muss wehrlos sein. Und dann hebst du diesen Betonstein über seinen Kopf und drohst damit, ihm jetzt diese Nadeln ins Gehirn hineinzuhämmern und dann gibt der Gegner schon auf, dann ist das gar kein Problem. Also Aaron, ich glaube auch ein Darby Allin sagt dann, I quit, oder nicht?
Also... Sagen wir mal so, für mich all das, was hier passiert ist, rund um dieses I-Quit-Match, es ist wieder das Main-Segment der dieswöchigen Dynamite. Ja, wir haben das letzte Woche mit dem Flammenwerfer, um Gottes Willen. Ja, wir haben es diese Woche mit dem Ich bringe dich zum Aufgeben. Wie gesagt, könnte sich eine Scheibe von TJ abschneiden. Ich meine, klingt ja auch ganz normal auf so einem Donnerstagabend. Also hört einfach mal genauer hin. Kriegt ihr hier nur bei Spotify zu hören, solche Themen. Da will ich einfach nochmal einhaken, um auf das Thema zurückzukommen, was wir vorher hatten mit Hangman und Samoa Joe. Wenn das nach diesem Aufbau mit dieser cineastischen, Bildgewalt, die auch ein Darby Allin rund um den Mount Everest in seiner Promo sagt, ich habe nicht aufgegeben, ich habe Dinge gesehen, die will man nicht sehen, die denkst du nicht, dass du sie siehst. Wenn das nicht alles dazu führt, dass dieses Match, der Main Event von WrestleDream, genau ein Jahr nachdem da Jon Moxley einen Bryan Danielson auch rausgenommen hat, mit diesem Redemption-Arc von einem Darby ist, was alles dahinter steckt, dann macht Tony Khan etwas falsch und dann bin ich ihm persönlich beleidigt, denn das ist dein Money-Match. Oder wie seht ihr das?
Ach, pack's in den Opener, komm. Niki, was sagst du?
Ja, eigentlich müsste das ja in den Opener, wenn du es nicht in den Main Event packst, oder? Also, das wäre verschwendet, das irgendwo zwischendurch einfach so als random Match zu bringen. Zumal Moxley und Darby Allin auch wirklich eine gute Chemie haben, wenn es um diese Hardcore-Matches geht. Also, ich glaube da, ich weiß auch noch gar nicht, ob das I-Quit-Match wirklich das Ende dann ist. Ich hoffe es ein bisschen, weil ich will nicht sehen, wie weit die noch gehen können oder wollen. Von daher, ey, ich finde es nicht schlecht, wenn man es im Main Event packen würde, wenn Tony Khan sich das traut. Ist natürlich bei einem I-Quit-Match auch die Frage, willst du ein I-Quit-Match im Main Event, was ja sozusagen nicht durch irgendwelche krassen Moves am Ende, was das Pacing angeht, entscheidend ist, sondern okay, die letzten Sekunden des Matches sind wahrscheinlich, einer liegt nahezu K.O. irgendwo und sagt dann I quit, bevor ihm ein Stein auf den Kopf gehauen wird oder ähnliches. Die Frage, willst du dann damit rausgehen? Möchtest du mit Darby Allin als Sieger oder als Typ, der verloren hat, ich weiß ja nicht, was Tony Khan noch alles vorhat, dann rausgehen? Das ist so ein bisschen die Frage. aber da würde ich dann...
Also, Niki, jetzt kommt mir noch eine Idee. Also ich bin ja hier im Brainstorming-Modus, wenn wir über solche Sachen reden. Wenn jetzt während diesem Match, nur mal, also gegebenenfalls, wenn der Darby Allin den Flammenwerfer nehmen würde und er würde die Renee Paquette anzünden und die rennt dann da brennend durch die Gegend, wäre das für John Moxley ein Grund aufzugeben?
Dann haben wir beim nächsten Pay-Per-View Moxley und Renee Paquette gegen Chris Statlander und Darby.
Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich muss noch ganz kurz einmal einhaken, weil du es gesagt hast mit diesem I-Quit-Match und Visual. Ich gehe davon aus, ganz egal, was angedroht wird, dass es nach dem I-Quit trotzdem durchgeführt wird, weil es passiert meistens im Mainstream, dass solche Sachen passieren. Plus, du bist bei All-In mit einem Visual von einem in Ketten gelegten John Moxley quasi offline gegangen. Von dem her, ich glaube, das würde schon ganz gut passen. Bin ich der Meinung. Das funktioniert und die beiden matchen ja den Wahnsinn voneinander ganz gut. Ich glaube, TJ hätte auch ganz gut dazu gepasst. Muss ich sagen, finde ich schade, TJ. Finde ich schade. Hätte ich dich gern drin gesehen.
Ist ja keine Disqualifikation. Noch können wir TJ mit hinschicken. Also wir können immer Tony Khan anrufen. Vielleicht ist noch ein Platz in der Don Callis Family für dich frei, TJ.
Du, ey, komm, also Don Callis Family, ich gehe wirklich. Ende jetzt. Vorbei.
Wir gehen ins Fazit von dieser Show. 6 Jahre Anniversary von AEW Dynamite. Die Frage ist, hat man davon was gemerkt? War es eine würdige Geburtstagsshow, möchte ich sagen? Ich finde, man hätte mehr machen können. Ich finde, man hat in der ersten Stunde, hat man es gut aufgegriffen. Du hast Kenny gehabt, der seine Promo gehalten hat, der ein bisschen gesagt hat, hey Leute, ist cool, dass ihr hier seid, blablabla. Dann hast du das Videopaket gehabt. Aber ab da hat es dann ein bisschen abgenommen. Was das Anniversary-Feeling anging. Ja, die Show hat an sich auch keine 2,5 Stunden gebraucht, aus meiner Sicht, aber das ist, wie gesagt, das ist so diese AEW-Krankheit. Ich gebe es jetzt auch langsam auf. Wirklich, ich nehme es jetzt einfach und Tony Khan gibt mir nächste Woche 4 Stunden Title Tuesday, ist mir scheißegal. Du machst das immer, was du willst. Aber grundsätzlich würde ich trotzdem sagen, dass es eine gute Ausgabe von Dynamite war. Der Opener hat mir gefallen, der Main Event hat absolut abgerissen für mich zwischendurch. Gab es dann trotzdem noch genug mit einer Tony Storm zum Beispiel, was mich trotzdem interessiert hat. Die ganze Sache mit Hangman und Joe. Ja, wir haben es analysiert, wir haben es ein bisschen kritisiert, okay, aber auf das Match freue ich mich halt. Und man hatte halt jetzt auch noch 2-3 Wochen oder 2 Wochen Zeit, was zu erzählen. Fletcher Cassidy, gutes AEW-Match, das du so erwarten kannst. Und am Ende, wir machen ja unsere schöne Dropkick-Wertung, da bin ich, glaube ich, bei einer 3 von 5 rausgekommen am Ende. Aaron, wie siehst du das?
Also für mich hat die Show in allererster Linie eins besser gemacht als die Woche vorher. Sie hat deinen Pay-Per-View, den du ja verkaufen willst, einfach besser aufgebaut. Und dann nehme ich es vielleicht auch gar nicht übel, dass es nicht die Anniversary-Show der Superlative war, sondern ich finde es einfach gut, dass man am Anfang diesen Blick mal zurückgeworfen hat. Man hat die Bucks und Kenny zusammen in einem Ring gesehen, was ja für AEW steht wie nichts anderes. Das fand ich in Ordnung. Aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass man mit den Storylines weitermacht. Weil am Ende des Tages ist das, was ich als Zuschauer sehen will. Ich will wissen, hey, was bekomme ich denn zu sehen? Was sind denn deine Big Matches? Und das haben wir letzte Woche in dem Rant, den Tobi und ich da abgelassen haben, ja auch mehr oder minder bemängelt, dass da gar nichts kam. Das war randomisiert und das haben wir hier nicht mehr gehabt. Von dem her bin ich sehr zufrieden. Highlight für mich ganz klar der Main Event und einfach, dass wir Material haben, wo wir die nächsten Wochen sagen, okay, was kommt da noch? Jetzt freue ich mich auf WrestleDream. Das war letzte Woche quasi fast gar nicht am Start. Von dem her muss ich sagen, ich gehe mit der 3 von 5, nachdem ich letzte Woche ordentlich viel schwächer war, ich gehe mit. Ich bin da ganz dabei.
Ja, mit der 3 von 5 gehe ich auch mit. Und bei so einer Geburtstagsshow, ich brauche da gar nicht viel Gefeiere. Also da muss sich keiner irgendwie einen Geburtstagshut aufsetzen und eine Torte ins Gesicht kriegen. Das passt schon so, wie es war. Dieses Highlight-Video, das hat für mich auch viel von diesem Vibe ausgemacht. Das hast du am Anfang gebracht und das hat dann eigentlich für mich auch gereicht. Eine verpatzte Chance, wenn es um Nostalgie geht, sehe ich beim Jurassic Express. Ich finde, dafür, dass man das angekündigt hat, dass die jetzt hier wieder auftauchen werden bei Dynamite, war das sehr underwhelming, irgendwie in so einem Clusterfuck-Aftermath reingewürfelt. Da waren sie einer von vielen Charakteren. Die hättest du noch ein bisschen nostalgischer präsentieren können, irgendwo anders in der Show, vielleicht mit dem eigenen Musikvideo. Guck mal hier die ganzen Sachen, die gemacht haben. Sie waren so gute Freunde und dann waren sie Feinde und jetzt sind sie wieder befreundet. Aber sei es drum, Deckel drauf, war in Ordnung und jetzt haben wir zumindest ein paar Matches für WrestleDream.
Das war die Review zu AEW Dynamite in dieser ganz wilden Konstellation. Ich habe aber noch eine Sache zu planen und zwar 18.10. Community-Treffen. Ihr habt noch keine Tickets, dann müsst ihr jetzt langsam mal Tickets holen. Und warum ihr jetzt Tickets holen sollt, das zeigt euch kurz dieses Video hier.
Unser Team bei Spotfight bringt euch ganz viel Wrestling-Content an die Bildschirme. News, Podcasts, Dokus, aber es wird mal wieder Zeit, sich im Real Life zu treffen. Unser großes Community-Treffen steht an, am 18. Oktober in Köln. Gemütliches Ambiente, unterhaltsames Programm mit Live-Podcasts, Wrestling-Quiz zu mitmachen und der Chance, andere Wrestling-Fans kennenzulernen, entspannt miteinander zu quatschen. Wir haben diese Location hier gemietet und um die Mietkosten zu decken, gibt es Tickets, alle Infos dazu in der Videobeschreibung.
Also ihr seht, es lohnt sich, zu den Community-Treffen zu kommen. Ich glaube, TJ kann das bestätigen. Community-Treffen immer cool. Und Aaron, du bist auch da, ne?
Ich glaube,
du bist auch da.
Ja.
Hey, sehen wir uns ja mal in Person. Das ist ja Wahnsinn. Parasoziale Beziehungen, schon treffen wir uns. Das ist doch großartig.
Dann sind es soziale Beziehungen, siehst du?
Jawohl. Haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Sehr schön. Damit gehen wir raus. Ich verbleibe mit den letzten Worten. GW Genies Wrestling, schreibt uns bitte eure Meinung ganz dringend in die Kommentare. Wir hängen jetzt alle bei einer 3 von 5, das ist, glaube ich, in Ordnung. Dropkick hat 4 Sterne gegeben, das finde ich ein bisschen sehr hoch. Aber gut, Dropkick ist vielleicht sowieso einfach immer ein bisschen höher als normal. Aber genau, ich gebe die Schlussworte an den TJ, dann an den Aaron. Und wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder, schlage ich vor, oder? Was sagt ihr dazu?
Ja, all right, Brother Friends und Sister Friends, das war so eine schöne Runde. Also Niki, du und ich, wir reden dann nächste Woche gerne wieder über Dynamite. Und Aaron, wenn du Bock hast, bist du natürlich auch wieder gerne herzlich eingeladen.
Ich darf wieder mitmachen. Ja, das, da ganz ehrlich, da freue ich mich und sag doch hier gleich mal spontan zu und sag, here we go again, next week, round 2 in dieser Konstellation. Schaltet ein, vielleicht verpasst ihr was. Title Tuesday wird bestimmt ein rundes Ding, von dem her. Ich sag einfach auch nur, GW genießt Wrestling, lasst euch gut gehen. Peace.